Waren und ihr Tauschwert. Woher haben die Dinge denn ihren Wert? Den Wert sind sie was. Man kann sie nämlich gegen andere Dinge austauschen oder gegen Geld verkaufen. Marx unterscheidet zwischen verschiedenen Typen von Wert. Zunächst einmal haben Waren das, was Marx Gebrauchswert nennt. Das heißt, sie sind für ihren Eigentümer in irgendeiner Art und Weise nützlich. Dieser Gebrauchswert ist sehr konkret und je nach Gegenstand, Nutzer und Situation ganz verschieden. Ein Glas Wasser ist im Regen wenig, in der Wüste sehr viel wert. Der Gebrauchswert ist sehr unterschiedlich, je nachdem, ob man gerade am Verdursten ist oder nicht. Vielleicht habe ich eine Flasche Wasser für wenig Geld am Kiosk gekauft und achtlos in die Tasche gesteckt. Durch unglückliche Umstände verlaufe ich mich kurze Zeit später in der Wüste. Und was finde ich unverhofft in meiner Tasche? Genau, die Flasche mit dem Wasser. Gekostet hat sie 40 Rappen, ihr Gebrauchswert ist nun aber enorm. Beim Trinken wird mir klar, der Gebrauchswert scheint höchst relativ zu sein. Er bestimmt offenbar nicht, wie viel ein Gegenstand im Tausch wert ist. Es ist schließlich unklar, was mit dem gehandelten Gut geschieht und wie viel Wert es in welcher Situation haben wird. Der Gebrauchswert kann also den Tauschwert nicht bestimmen. Damit sind wir beim zweiten Typ von Wert, dem Tauschwert. Einen solchen Tauschwert müssen die Waren haben, um gehandelt werden zu können. So schreibt Marx über den Tausch von Weizen und Eisen, Zitat: Beide sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Jedes der beiden, soweit es Tausch wird, muss also auf dies Dritte reduzierbar sein. Zitat Ende. Aber woran bemisst sich dieses Dritte? Wie lassen sich Weizen und Eisen hinsichtlich ihres Wertes vergleichen? Marx hier wieder im Originalton. Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Marx schließt also, dass der Wert, der den Dingen zukommt, sich an der Arbeit bemisst, die in sie gesteckt wurde. Das tönt einfach. Je nachdem, wie viel Arbeit in die Herstellung einer Ware investiert wurde, ist diese mehr oder weniger wert. Doch das verkompliziert sich noch ein wenig, denn Arbeit ist nicht gleich Arbeit. So wird höchst unterschiedliche Arbeit in die Produktion von Mineralwasser im Unterschied zu beispielsweise Landkarten gesteckt. Jenseits des konkreten Nutzens, also des Gebrauchswertes, Zitat Marx, verschwindet der nützliche Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten. Es verschwinden also auch die verschiedenen konkreten Formen dieser Arbeiten. Die unterscheiden sich nicht länger, sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit. Zitat Ende. Waren werden also in ihrem Wert bemessen, indem ihrer Produktion ein bestimmtes Quantum von Arbeit unterstellt wird. Dieses Quantum wird in dem bemessen, was Marx abstrakt menschliche Arbeit nennt. Fassen wir zusammen. Eine Ware vom einzelnen Arbeiter in konkreter Arbeit produziert und mit einem spezifischen Gebrauchswert ausgestattet, kann gehandelt werden, wenn sie am Maßstab der abstrakt menschlichen Arbeit gemessen wird. Dann kann sie in Relation zu anderer Ware und ihres Werts gestellt und getauscht werden. In diesem Vorgang, im Rahmen dessen Waren einen Tauschwert erhalten, werden sie zu einer sozialen Angelegenheit. Und aus einer Gesellschaft von Individuen, die vereinzelt vor sich herarbeiten und konsumieren, wird ein kohärenter gesellschaftlicher Zusammenhang. Über die Bewertung von Arbeit und den Tausch von Waren werden die Menschen in ein soziales Gefüge eingepasst. Das ist schon ein ziemlich gehaltvolles Argument. Dabei sind wir erst im ersten Kapitel des ersten Bandes des Kapitals. Im Rest seines Werkes führt Marx den Gedanken viel weiter. Er zeigt, wie die Arbeiter gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, während sie den Produktionsverhältnissen ausgeliefert sind. Und wie der Wert der Arbeit von einem Markt bestimmt wird, den sie nicht im Griff haben und nicht einmal durchschauen. Der einzelne Arbeiter hat also nicht die Möglichkeit, sich gegen seine Involvierung in diese Beziehungen zu entscheiden. Und weil sie es nicht durchschauen, können sie sich auch nicht dagegen auflehnen. Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftstheorien steht also nicht das rational entscheidende Individuum im Zentrum. Diesen anti-individualistischen Aspekt betont Marx im Vorwort zur ersten Auflage des Kapitals. Weniger als jeder andere kann mein Standpunkt, der die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozess auffasst, den Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt, so sehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag. Zitat Ende. Das Individuum agiert zwar im kapitalistischen System, doch es ist nicht, so Marx, dafür verantwortlich zu machen. Sowohl der Arbeiter wie der Unternehmer finden die Strukturen bereits vor, die ihnen die Entscheidungsmöglichkeiten vorgeben. Und so verkauft der Arbeiter seine Arbeitskraft seinem Arbeitgeber gegen eine Bezahlung, mit der er seinen Bedarf decken kann. Was bleibt ihm anderes übrig? Für den Arbeitgeber, der die Produktionsmittel in seinen Händen hat, hat diese frisch eingekaufte Arbeitskraft einen hohen Gebrauchswert. Denn er besitzt die Fabrik und die Maschinen, mit denen aus Arbeit Güter hergestellt werden können, die sich gut verkaufen lassen. Die Arbeit des Arbeiters hat für ihn, wir dürfen ihn ruhig den Kapitalisten nennen, damit einen höheren Gebrauchswert als für den Arbeiter selbst, der auf sich alleine gestellt mit seiner Arbeit kein Auto bauen, kein Mineralwasser vertreiben könnte. Und somit erzeugt der Kapitalist aus der Arbeit, die er dem Arbeiter abkauft, einen Mehrwert und sahnt so richtig ab. Mit Religion hat das nun wirklich nur wenig zu tun. Auf seiner Suche danach, was die Gesellschaft ausmacht, ist Marx bei der Wirtschaft angekommen. Immerhin aber kann unser letzter Abschnitt zu Marx lauten: Der Fetisch der Ware.